Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Ein Blick auf unsere Themen. In Jamaika beginnt die Generalversammlung der Internationalen Meeresbodenbehörde zum Tiefseebergbau. Welche Gefahr geht von Weltkriegswracks in Nord- und Ostsee aus? Welche Effekte haben hohe Mittelmeertemperaturen auf Ökologie und Klima? Waldsanierung mit Hilfe des digitalen Waldarchitekten. Nachhaltigkeit. In Stuttgart gibt es einen neuen Studiengang zur Kreislaufwirtschaft. Und ob Smart Home Anbieter halten, was sie versprechen, das hören Sie auch. Dürfen künftig in der Tiefsee wertvolle Rohstoffe wie Nickel, Kobalt und Kupfer abgebaut werden? Darum geht es ab heute bei der Generalversammlung der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA in Jamaika. Die Verhandler wollen an einem Regelwerk für den Tiefseebergbau weiterarbeiten, dem Mining Code. Jenny Barke fasst zusammen, worum es geht.
Auf etwa der Hälfte der Fläche des Meeresgrunds lagern ungeborgene Schätze. Unter anderem polymetallische Knollen, sogenannte Manganknollen. Sie sind über Jahrmillionen entstanden. Schicht für Schicht haben sich Sedimente abgelagert. Sie enthalten Rohstoffe wie Kobalt, Kupfer und Nickel, die unter anderem für die Herstellung von Batterien für Elektroautos gebraucht werden. Für die einen ist der Tiefseebergbau deshalb eine Chance für die Energiewende. Die ersten Unternehmen bereiten sich darauf vor, die kartoffelgroßen Knollen aus 4.000 bis 6.000 Meter Tiefe zu bergen. Vor allem der östliche Pazifik zwischen Hawaii und Mexiko ist reich an Mineralien. Umweltschützer warnen jedoch vor den unumkehrbaren Schäden der Tiefsee und fordern Regeln zum Abbau oder gar ein Verbot. Mit einer Entscheidung zum Ende der Vollversammlung am Standort der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA in Jamaika wird bis zum Freitag nicht gerechnet.
Die Generalversammlung der Internationalen Meeresbodenbehörde tagt. Bergbau also auf dem Meeresgrund. Internationale Konzerne wollen Manganknollen auf dem Ozeanboden abbauen. Wissenschaftler befürchten massive Schäden im Ökosystem Tiefsee, über das man immer noch nicht genau Bescheid weiß. Wie positioniert sich die Bundesregierung? Erläuterungen von Rothkirchner.
Der Tiefseebergbau ist seit Jahren umstritten, denn völlig unklar ist bislang noch, welche Auswirkungen der Abbau von Mineralien und seltenen Erden auf dem Meeresgrund haben könnte. Deutschland setzt sich daher zusammen mit über 30 anderen Ländern dafür ein, beim Tiefseebergbau erst einmal eine Pause einzulegen. Solange wir nicht wissen, was die Erde auf dem Meeresgrund zusammenhält, dürfe dort kein Raubbau stattfinden, betont Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD. Bei einer Ozeankonferenz Anfang Juni in Nizza warb er für strenge Umweltstandards, sollte es zum Tiefseebergbau kommen. Umweltschützern geht die Position der Bundesregierung nicht weit genug. Greenpeace fordert nicht nur eine vorsorgliche Pause, sondern einen Stopp des Tiefseebergbaus. Damit soll verhindert werden, dass Regierungen und Firmen den Abbau von Rohstoffen vorbereiten und beispielsweise Abbaumaschinen auf dem Meeresboden testen. Die Internationale Meeresbodenbehörde ISA verhandelt bei ihrer Generalversammlung in Jamaika über ein Regelwerk für den Tiefseebergbau in internationalen Gewässern. Die UN-Organisation hat den Auftrag, die Bodenschätze am Meeresgrund als gemeinsames Erbe der Menschheit zu verwalten. Die USA gehören der ISA nicht an, treiben aber unter US-Präsident Trump das Schürfen nach wichtigen Metallen auch in internationalen Gewässern massiv voran. Deutschland ist bei dem Treffen in Jamaika vertreten, der Bundesumweltminister nimmt aber nicht selbst daran teil.
Abwarten, die Position der Bundesregierung zum Tiefseebergbau. Metalle vom Meeresboden schürfen, das ist die neueste Bedrohung für die Ozeane. Nicht minder problematisch sind Altlasten. Tausende Schiffswracks aus den Weltkriegen zum Beispiel, die seit 80 Jahren und länger auf dem Grund von Nord- und Ostsee liegen. Wie lange halten die verrosteten Schiffe noch dicht? Chemische Sprengstoffe, Munition, Treibstoff, das alles könnte ins Meerwasser gelangen. Ein Forscherteam aus Bremerhaven und Kiel war in Norwegen und hat sich dort ein deutsches Wrack angeschaut. Ein Beispiel für die vielen, die auch vor unseren Küsten auf Grund liegen. Mehr von Ole Gömmel.
In der Meerenge vor Tromsø, nördlich des Polarkreises, liegen die Überreste der Tirpitz. Einst das größte Schlachtschiff Europas, von den Nationalsozialisten gebaut, 1944 von britischen Bombern versenkt. Heute, mehr als 80 Jahre später, ist von ihr an der Oberfläche nur noch ein Gerüst aus rostendem Stahl zu sehen. Unter Wasser geht von dem Wrack aber eine akute Gefahr aus. Meeresbiologe Matthias Brenner ist mit seinem Team zur Insel Tromsøya gereist, um die Umgebung der Tirpitz zu untersuchen. Die Ergebnisse: Im Wasser rund um die Tirpitz konnten besorgniserregende Mengen an Sprengstoff nachgewiesen werden. Grund dafür sind Munitionsreste im Schiffswrack. Die Forscher befürchten, dass, so wie hier in Norwegen, auch vor den norddeutschen Küsten ähnliche Ergebnisse erwartet werden können. Denn auch bei uns gibt es viele Schiffswracks aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg.
Wir wissen über mehrere hundert Wracks, die zum Teil eben noch Munition an Bord haben oder Treibstoffreste oder eben beides. Und im Remarco-Projekt versuchen wir halt auch so ein bisschen rauszufinden, wie groß tatsächlich dieses Problem ist hinsichtlich zum Beispiel der Umweltverschmutzung durch diese Wracks.
Dann möchte ich die Flasche nochmal nehmen und nochmal 2 Liter, nochmal 3 Liter Wasser vom Strand holen.
Bei dem Projekt beschäftigt sich die Forschungsgruppe mit der Überwachung, der Sanierung und dem generellen Gefahrenpotenzial von Munitionsaltlasten im Meer. Mehrere Jahre lang untersuchen sie dabei vor allem die Nordsee. Das Problem besteht aber nicht nur dort, sondern auch in der Ostsee, erklärt der Meeresbiologe. Kommt es zum Kollaps von maroden und rostigen Wracks, könnten freigesetzte Munition und Treibstoffe zur ökologischen Katastrophe führen, befürchtet er.
Naja, sie sind, wenn es um die Zweiten Weltkriegswracks geht, ja alle mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt gesunken. Man kann davon ausgehen, dass sie dann auch mehr oder weniger jetzt auf 1 oder 2 Jahrzehnte hin vielleicht unterschiedlich kollabieren werden, zusammenbrechen werden.
Viel Zeit, sich um das Problem zu kümmern, bleibt also nicht. Schon jetzt lassen sich erste Umweltauswirkungen beobachten. Fische in der Nähe von betroffenen Wracks zeigen auffällig häufig Lebertumore, Muscheln sind ebenfalls belastet. Für Menschen könnte, das vermuten die Wissenschaftler, der Verzehr von Fisch und Meeresfrüchten schon bald zu einem Risiko werden. Dass die Schadstoffe auf natürlichem Weg aus der Ostsee entweichen, so gut wie unmöglich.
Die Ostsee ist ja eher vergleichbar mit im See, das heißt wenig Wasseraustausch. Man kann quasi sagen, was in die Ostsee reinkommt, bleibt in der Ostsee.
In Deutschland fehlt bislang eine zentrale Anlaufstelle, die sich umfassend um das Wrackproblem kümmert. Das Havariekommando wäre bei akuten Notfällen zuständig. Eine Behörde, die sich um eine präventive Entschärfung oder eine koordinierte Bergung von Treibstoffen und Munition kümmert, gibt es jedoch nicht. Die Folge: Statt Vorsorge heißt es vielerorts abwarten.
Es ist ein Stück weit ein politisches Problem, weil im Grunde genommen müsste man ja jetzt die entscheidenden Entscheidungen fällen, um sich gewissen Wracks anzunehmen, bevor es technisch quasi schwierig oder gar unmöglich wird zu handeln. Und das ist sicherlich eine Sache, die nach wie vor fehlt.
Also mit denen könnte man ganz gut arbeiten, ne?
Immerhin, die Forschung geht weiter. Bis 2027 wird das Remarco-Projekt gefördert. Der Bund plant dazu ein neues Bundeskompetenzzentrum zur Munitionsbergung in Rostock. Weder die genauen Anzahl der neuen Arbeitsplätze noch das konkrete Budget stehen bisher allerdings fest.
Munition in Schiffswracks gefährdet Nord- und Ostsee. Ein Stück weiter südlich im Mittelmeer werden seit Tagen Rekordwassertemperaturen gemessen, bis zu 28 Grad Celsius. Vielen Meereslebewesen ist das zu viel und es gibt noch eine Reihe weiterer Effekte. Einzelheiten von Jan Kerkhoff.
Wer in den 80er Jahren im Sommerurlaub ins Mittelmeer sprang, konnte sich meist auf eine Erfrischung freuen. Manchmal musste man sogar ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, weil das Wasser so kalt war. Zurzeit ist das ganz anders. Dabei fängt der Sommer ja erst an. Es werden Wassertemperaturen von 26 Grad und mehr gemeldet. Das ist alles andere als normal, so die Klimaforscherin Katja Mattes vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
Wir beobachten marine Hitzewellen, ungewöhnlich starke, langanhaltende Erwärmung der oberen Meeresschichten überall. Die nehmen weltweit zu. Der Klimawandel ist die Hauptursache. Und im Mittelmeer beobachten wir momentan sehr hohe Oberflächendurchschnittswerte von 26 Grad. Das sind 3 Grad über den Werten des Referenzzeitraums von 1991 bis 2020.
Mancherorts sind es sogar 5 Grad mehr. Warm wie eine Badewanne, so hört und liest man es zurzeit. Klingt ja angenehm, ist es aber nicht. Zumindest nicht für die, die im Wasser leben, so Katja Mattes.
Die Fische oder auch andere Arten versuchen in kühlere Regionen zu wandern. Das ist im Mittelmeer stark begrenzt. Und wir sehen auch Massensterben von Schwämmen und Korallen, von Seegräsern, die einfach diese Temperaturen nicht kennen.
Das Seegras kann absterben, das hat man in den letzten Jahren auch in der Ostsee gesehen, die flacher ist und sich daher schon früher stark erwärmt hat. Seegras ist ein wichtiger CO2-Speicher und die Kinderstube vieler Fische. Das Mittelmeer ist wesentlich tiefer und kann damit Hitze besser abpuffern. Aber auch hier sieht man seit Jahren, dass es immer wärmer wird und es sich zu einem tropischen Meer wandelt, so die Meeresbiologin Miriam Weber vom Forschungszentrum Hydra in Bühl.
Wir haben Einwanderungen über den Suezkanal verschiedener Fische und auch wirbellosen Tiere. Ein Kaninchenfisch macht sich breit oder auch der Rotfeuerfisch. Der Rotfeuerfisch ist sehr hungrig und ein Lauerjäger und ist sehr erfolgreich. Kleinere Fische, die das nicht gewohnt sind, dass ein Lauerjäger auf sie wartet, dann entsprechend eben die auffrisst und somit die weitere Nahrungskette unterbricht.
Größeren Mittelmeerfischen fehlt dann die Nahrung. Es gibt aber noch weitere negative Effekte durch die Wärme. Warmes Wasser speichert weniger Sauerstoff. Den Fischen geht die Luft aus. Verschärft wird das durch Blaualgen. Sie profitieren von der Wärme und vermehren sich übermäßig, so Miriam Weber.
Und die leben aber nicht sehr lange, sterben dann ab und diese Zersetzung von denen verbraucht dann Sauerstoff und somit haben wir Zonen mit niedrigerem Sauerstoff oder sogar gar keinem mehr. Und das können höhere Organismen wie Fische natürlich nicht gut überleben.
Es entstehen sogenannte Todeszonen, in denen kein Leben mehr existieren kann. In der Ostsee haben die dazu geführt, dass Fischpopulationen regelrecht eingebrochen sind. Und solche Todeszonen hat man mittlerweile auch schon im Mittelmeer entdeckt. Die Hitzewelle im Mittelmeer, sie kann noch andere Auswirkungen haben. Auf das Wettergeschehen, auch bei uns, so Katja Mattes vom GEOMAR-Institut, die auch Meteorologin ist.
Wenn wir höhere Temperaturen haben, gibt es viel, viel Feuchtigkeit, die in die Atmosphäre kommt. Und dort muss diese Feuchtigkeit sich abregnen. Wir sehen, dass diese typischen Mittelmeer-Tiefdruckgebiete, so sogenannte 5B-Zyklonen, verstärkt nach Zentraleuropa transportiert werden.
Das, so Katja Mattes, erhöht die Wahrscheinlichkeiten von Überschwemmungen. Die Wassermassen, die die Katastrophe im Ahrtal anrichteten, waren gespeist von verdunstetem Wasser des Mittelmeeres.
Auch das Mittelmeer ist deutlich wärmer als lange üblich, mit Auswirkungen auf Wasserlebewesen und Wetter. Der Bundesrechnungshof sieht den Klima- und Transformationsfonds des Bundes, kurz KTF, offenbar unter finanziellem Druck. Mehrere Medien zitieren aus einem Bericht des Rechnungshofs. Thomas Bertsch.
Der Rechnungshof sieht demnach erhebliche Risiken. Es gebe für das laufende und die kommenden Jahre wenig finanziellen Handlungsspielraum für den KTF. Weitere Kritik der Rechnungsprüfer: Es sei nicht ausreichend erkennbar, in welchem Umfang der KTF überhaupt dazu beiträgt, die Treibhausgasemissionen zu verringern. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ist der Fonds das entscheidende Instrument für den Klimaschutz und die Energiewende in Deutschland. Aus dem KTF bekommen auch private Haushalte Fördermittel, etwa zum Fenstertausch oder zur Fassadendämmung.
Thomas Bertsch berichtete. Kahle Hügel, wo einst Fichten wuchsen und lichte Kronen bei Laubbäumen. Dem Wald in Deutschland geht es nicht gut. 2018, 19 und 20 hatten wir extrem warme und trockene Sommer. Und davon hat sich der Wald auch nach den beiden eher gemäßigten Sommern der vergangenen Jahre noch nicht erholt. Hitzestress und Schädlingsbefall lässt Bäume überall in Europa absterben. Waldbesitzer, Forstbetriebe und Waldökologen befassen sich seit längerem damit, Wälder widerstandsfähiger zu machen. Vielleicht künftig mit einem neuen Internet-Tool, einer wissenschaftlichen Entscheidungshilfe zur Waldsanierung. Kai Rüßberg stellt den digitalen Waldarchitekten vor.
Aus dem All betrachtet haben sich die europäischen Wälder ausgedehnt wie schon lange nicht mehr, sagt Silvio Schüler vom Bundesforschungszentrum für Wald, BFW in Wien.
Der europäische Wald, dem ging es in den letzten 70 Jahren eigentlich zunehmend immer besser. Seit den 1940er Jahren ist in ganz Europa immer mehr Wald zugewachsen.
Freuen kann sich der Waldforscher dennoch nicht.
Gleichzeitig wurden natürlich in den 1950er und 60er Jahren sehr oft Reinbestände, Monokulturen aufgeforstet, die in den letzten Jahren zunehmend Probleme verursacht haben.
Tatsächlich ist der Bestand vieler Wälder und damit auch ihre wichtige Funktion als Kohlenstoffspeicher, als globale CO2-Senke und als Schutzort für die Biodiversität von Pflanzen und Tieren gefährdet.
Das Hauptproblem für den europäischen Wald ist, dass in den letzten 20, 30 Jahren das Klima sich schon sehr stark verändert hat. Wir haben in vielen Teilen Europas heute schon eine Erwärmung von 1,5 bis 2 Grad. Und das überfordert viele Baumarten und bringt sie an die Grenzen ihrer physiologischen Anpassungsfähigkeit.
In einigen Waldgebieten hat sich die Funktion des Waldes im Klimawandel bereits umgedreht und den Wald von einer CO2-Senke in einen CO2-Erzeuger umgewandelt. Das gilt für Regionen wie das Sauerland oder den Harz, wo die Wasserknappheit und in der Folge der Befall durch Borkenkäfer ganze Bestände vernichtete.
In den letzten 15 Jahren sehen wir eine Trendwende. Die maximalen Kohlenstoffvorräte, die die Wälder aufnehmen können, sind prinzipiell schon fast erreicht. Die großen Schadereignisse in den letzten Jahren haben dazu beigetragen, dass teilweise mehr CO2 freigesetzt wird, als vom Wald selber gebunden werden kann in dieser selben Zeit.
Bislang waren viele Forscher noch davon ausgegangen, das Problem werde sich auf die Waldbestände konzentrieren, die sekundär, also von den Menschen geplant, angelegt wurden. Das heißt, auf die eher forstwirtschaftlich intensiv genutzten Monokulturen, wie zum Beispiel die Fichte.
Wir haben eben die Schäden auch in Naturwäldern gesehen. Wir sehen sie in der Buche, wir sehen sie in den verschiedenen Mischbeständen, wir sehen sie im Bergwald, wir sehen neue Krankheiten, wie zum Beispiel bei der Esche, die eingewandert sind und neue Probleme verursachen.
Der indische Forstökologe Debojyoti Chakraborty hat das Planungstool Seed for Forest maßgeblich mitentwickelt. Er führt vor, wie die Forstwirte europaweit künftig ihre Anpflanzung per Mausklick planen können, mit wissenschaftlicher Expertise und optimiert auf jeden Standort.
Ich entscheide, das ist meine Hauptbaumart. Dann ich habe eine Karte. Die Karte ist von rot bis grün. Diese alle Fläche, wo Rotbuche ist, für Klima geeignet.
Neben der Auswahl der passenden Baumsorten ist auch die Herkunft, die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit entscheidend. In der Vergangenheit war es Praxis, das Saat- und Pflanzgut aus der Region zu nehmen. Doch das reicht nicht mehr aus, so Silvio Schüler.
Jetzt verändern sich aber die Bedingungen so schnell und so stark, dass diese Regel einfach nicht mehr gilt. Das heißt, diese Anpassung, die ich früher hatte, stimmt einfach nicht mehr. Und wir mit unserem Tool, wir greifen jetzt auf ganz, ganz große Datenbasis an Versuchsflächen zurück, die europaweit schon getestet haben, welches Saat- und Pflanzgut am besten ist.
Künftig sollen sich so Waldregionen in ganz Europa gegenseitig mit geeignetem Saatgut unterstützen.
Klimafeste Wälder für Europa, auch mit Hilfe des digitalen Waldarchitekten. Weniger Rohstoffe verbrauchen, weniger Müll produzieren. Noch denken Designer bei der Produktentwicklung kaum daran. Das muss sich ändern, überlegte man an der Hochschule der Medien in Stuttgart und startete einen neuen Studiengang zur Kreislaufwirtschaft. Susanne Henn weiß mehr.
Wenn ich einen neuen Kaffeeautomaten auf den Markt bringen will, das sagt Professor Michael Herrenbauer vom neu gegründeten Studiengang Technisches Produktmanagement, Technisches Design in Stuttgart, dann muss ich erst einmal überlegen, welche Anforderungen hat der Kunde. Und dann geht es schon an das große Thema Nachhaltigkeit.
Thema Ressourceneffizienz, wie lange kann man den Lebenszyklus von so einem Produkt halten? Und danach muss man dann eben entsprechend auswählen, welche Materialitäten, welche Technologien man einsetzt. Natürlich spielt auch das Thema Reparaturfreundlichkeit eine große Rolle.
Möglichst zu einem günstigen Preis. Auch die Energieeffizienz, sowohl bei der Produktion als auch beim Betrieb, ist ein wichtiges Thema. Und dann die Frage, was passiert, wenn ein Gerät irgendwann nach möglichst vielen Jahren im Betrieb nicht mehr repariert werden kann?
Am sogenannten End of Life ist natürlich wichtig, dass so ein Gerät hochwertig getrennt werden kann, möglichst einfach getrennt werden kann, möglichst auch automatisierbar zerlegbar ist.
Um die Einzelteile dann wieder zu verwenden. Denn das brauchen wir, um unsere Ressourcen zu schonen und unsere Müllberge zu reduzieren. Wie da die einzelnen Schritte von Idee über Design, Produktion, Vertrieb bis hin zum Recycling perfekt ineinandergreifen, das sollen die Studierenden des neuen Studiengangs lernen. Professor Christoph Häbele hat ihn unter anderem gemeinsam mit Michael Herrenbauer aus dem bisherigen Studiengang Verpackungsmanagement entwickelt. Vermitteln soll er sowohl wirtschaftliche Grundkenntnisse als auch
so ein holistisches, ganzheitliches Verständnis, wie entsteht und wie vergeht ein Produkt und wie kann ich es weiter im Einsatz halten und dann aber auch sowohl fundiert technische Grundlagen und dann im Ansatz ästhetische Grundlagenkenntnisse.
Einen Bachelorstudiengang, der all diese Anforderungen vereint, gibt es nach Angaben der beiden noch nicht. Doch Michael Herrenbauer glaubt, dass der Bedarf der Industrie an genau solchen Absolventen groß sein wird. Denn die EU-Gesetzgebung gibt den Weg eindeutig vor.
Man hat da, glaube ich, schon den richtigen Weg eingeschlagen, indem man eben von den Unternehmen fordert, dass sie eben diese Reparaturfreundlichkeit eines Produktes haben.
Das einzige Problem dabei: In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Studenten und Studentinnen, die sich auf technisch orientierte Studiengänge beworben haben, immer weiter gesunken. Nicht nur an der Hochschule der Medien, sondern überall. Und auch diesem Trend hofft man, mit dem neuen Studiengang begegnen zu können.
In Stuttgart gibt es also einen neuen Studiengang zur Kreislaufwirtschaft.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Rollläden öffnen sich kurz vorm Aufstehen und die Kaffeemaschine bereitet dann schon mal den Espresso zu. In einem vernetzten Zuhause, also im Smart Home, funktioniert vieles wie von Zauberhand. Die Stiftung Warentest hat gerade Smart Home Systeme untersucht und festgestellt, dass offenbar nicht alle wunschgemäß funktionieren. Dieter Nürnberger mit den Einzelheiten.
Das Gehirn eines vernetzten Zuhauses ist die Smart Home Zentrale. Sämtliche im Haus installierten Sensoren und auch die vernetzten Endgeräte sind damit verbunden. Beispielsweise ein smartes Türschloss oder auch die Kaffeemaschine, die über eine smarte Steckdose gesteuert werden kann. Wer neu baut, wird sich bei Bedarf wohl von vornherein für ein abgestimmtes System entscheiden, sagt Warentester Michael Wolf. Doch in vielen Fällen sei es eher so, dass eine Smart Home Zentrale nachträglich installiert wird.
Typischerweise fängt man vielleicht an mit so ein paar smarten Glühbirnen, weil man gerne das Licht einstellen möchte. Und dann kommen vielleicht smarte Türschlösser dazu. Und irgendwann ist man es dann vielleicht leid, für jede dieser unterschiedlichen Geräte eine eigene App zu benutzen. Und dann kann man sich die Smart Home Zentrale suchen, die im Idealfall all diese Geräte, die man vielleicht sowieso schon hat, dann mal zusammenzuschalten, um dann eben auch komplexere Automatisierung damit machen zu können.
In den meisten Fällen ist die Smart Home Zentrale ein kleiner, separater Kasten. Sie kann aber auch in TV-Streaming-Boxen oder einem DSL-Router untergebracht sein, je nach Anbieter. In der Untersuchung der Stiftung Warentest wurden 14 Smart-Home-Zentralen geprüft. Kein System erfüllt von vornherein alle Anforderungen. Einige sind besonders leicht zu bedienen, nur wenige besonders sparsam beim Datentransfer und nicht alle sind voll kompatibel. Sie haben also mitunter Probleme, schon vorhandene Anwendungen einzubinden. Die Kompatibilität ist eines der wichtigsten Kriterien beim Kauf und für Kundinnen und Kunden nicht einfach zu durchschauen.
Letzten Endes ist man dann auf Kompatibilitätslisten der Anbieter zurückgeworfen, um sich rauszuklamüsern, was mit was funktioniert.
Die Warentester wollten auch wissen, wie sich die Systeme bei Störungen verhalten, wenn also der Strom ausfällt oder die Internetverbindung abbricht. Michael Wolf.
Es gibt tatsächlich Systeme, darunter fallen zum Beispiel die von Google oder Amazon. Da ist, wenn das Internet gestört ist, das gesamte Smart Home nicht mehr funktionsfähig. Also da kann es tatsächlich so weit sein, dass, weil das DSL gestört ist, man im Bad das Licht nicht mehr anknipsen kann oder so.
Doch meist funktionierte vieles oder zumindest einiges weiter, auch wenn das Netzwerk ausfällt. Wer hier böse Überraschungen vermeiden will, sollte auf Systeme zurückgreifen, die sich auch ohne Internet einrichten und nutzen lassen.
Dann funktioniert natürlich manche cloud-basierte Sachen nicht, also ein Fernzugriff, wenn man auch vom Büro aus seine Heizung zu Hause steuern will. Das geht nur mit Internet, aber es gibt Systeme, die, wenn man das alles nicht braucht, völlig problemlos funktionieren, auch ohne Internetverbindung.
Auch beim Datenschutz waren die Ergebnisse nicht einheitlich. Wie so oft im digitalen Bereich senden einige Anbieter mehr, als für das Funktionieren notwendig ist. Etwa Gerätekennungen oder auch Informationen über den Mobilfunkanbieter des Handys. Andere stellten beispielsweise keine Datenschutzerklärungen in deutscher Sprache bereit. In der Gesamtbeurteilung lagen zwei Smart-Home-Systeme vorn. Warentester Michael Wolf.
Einmal Home Assistant und dann Homey. Beide haben sehr hohen Funktionsumfang, eine sehr große Kompatibilität, unterstützen also sehr viele unterschiedliche Geräte. Homey bietet eindeutig die bessere Handhabung, ist also besonders für Laien viel komfortabler einzurichten und so weiter. Home Assistant hat dafür den Vorteil, dass es, wenn man will, auch komplett ohne Internet funktioniert.
Die beiden beiden Testsieger lagen knapp vor zwei Smart-Home-Systemen großer Technikkonzerne. Auch Samsung SmartThings und Apple Home bekamen noch eine gute Gesamtbewertung.
Dieter Nürnberger war das. Dirk-Oliver Heckmann erwartet Sie hier gleich mit den Informationen am Mittag. Ein Thema: Missbrauchsopfer zeigen den Kölner Kardinal Wölki an. Soweit Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.